Ich lese unser Kapitel. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Völker versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Völker zerstreut haben und mein Land haben sie geteilt. Und über mein Volk das losgeworfen und einen Jungen gaben sie für eine Hure und ein Mädchen verkauften sie für Wein und Tranken. Und was wollt ihr mir denn, Tyrus und Sidon und alle Bezirke Philisteas? Wollt ihr mir eine Tat vergelten oder wollt ihr mir etwas antun? Schnell, eilig werde ich euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Weil ihr mein Silber und mein Gold weggenommen und meine besten Kleinod in euer Tempel gebracht habt, und die Söhne Juda und die Söhne Jerusalems habt ihr den Söhnen der Griechen verkauft, um sie weit von ihrem Gebiet zu entfernen. Siehe, ich will sie erwecken von dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt, und will euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Und ich werde eure Söhne und eure Töchter in die Hand der Söhne Juda verkaufen, und die werden sie an die Sabäer verkaufen, an eine ferne Nation, denn der Herr hat geredet. Ruft dies unter den Völkern aus, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden, herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Eilt und kommt her, alle Völker, ringsumher und versammelt euch. Dahin, Herr, sendet deine Helden hinab. Die Völker sollen sich aufmachen und hinaufziehen in das Tal Josaphat. Denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsum zu richten. Legt die Sichel an. Denn die Ernte ist reif, kommt, stampft. Denn die Kelter ist voll, die Kelterkufen fließen über, denn groß ist ihre Bosheit. Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung. Denn nah ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Feste für die Söhne Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein und Fremde werden es nicht mehr durchziehen und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge triefen von Most. Und die Hügel überfließen von Milch und die Bäche Judas werden strömen, voll von Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbringen und das Tal Schittim bewässern. Ägypten wird zur Öde und Edom zu einer öden Wüste werden, wegen der Gewalttat an den Söhnen Juda, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Aber Juda soll ewig bewohnt werden und Maria wird sich hinsetzen. Das steht hier nicht, deswegen lese ich das nochmal. Aber Juda soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Generation zu Generation und ich werde ihr Blut ungestraft lassen, das ich bisher nicht ungestraft ließ. Oder wirklich, ich werde ihr Blut rächen, das ich nicht gerecht habe. Der Herr wohnt in Zion. Amen. Es ist ein schwieriger Text, wenn wir das auf den ersten Blick lesen und es sträubt sich das Gewissen des normalen Christen heutzutage, der immer nur den umgekehrten Vers kennt aus dem Propheten, ich glaube Jeremia, Jesaja, wo es heißt, schmiedet Schwerter zu Pflugscharen und Lanzen zu Winzermessern. Das ist ja in diesem Denkmal vor dem Haus der Vereinten Nationen in New York von diesem russischen Künstler verewigt. Dieses Schwerter zu Pflugscharen war ja auch ein Losungswort der DDR-Friedensbewegung. Und deswegen mag man dieses eigentlich gar nicht hören. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermessern zu Lanzen. Wie passt das zueinander? Ist Jesus nicht der König des Friedens? Ich habe beim letzten Sonntag, als wir den Abschnitt oder das Kapitel 3 gelesen haben, schon eine Verbindung zu dem Kapitel 4 gezogen. Und ich möchte das heute nochmal erneuern. Denn siehe, in jenen Tagen. Wann ist das? Also, ich sage nochmal, wir würden schnell das beiseite legen und sagen, es ist ja zur Zeit jetzt, das hat für heute überhaupt keine Bedeutung. Gott sei Dank, das ist schon lange vorbei, Altes Testament. Damit haben wir nichts mehr zu tun. Was steht in jenen Tagen? Bezieht sich auf das davorliegende Kapitel. Das bezieht sich auf die Zeit nach der Ausgießung des Geistes. Das heißt, das bezieht sich auf unsere Zeit. Und deswegen ist das ein aktuelles Thema viel mehr, als es wahrscheinlich vielen Menschen lieb ist. Wir haben einen Gott des Gerichts, der wird heute nicht mehr verkündigt. Es wird ein Gott der Gnade verkündigt, der in dieser Einseitigkeit nicht der Gott der Bibel ist. Wir haben den Namen des Herrn, wenn wir das hier singen, gepriesen sei der Name des Herrn, wir haben das Englisch gesungen, wenn die Dunkelheit über die Erde fällt, dann will ich den Herrn preisen. Was preise ich? Den Namen des Herrn, der bedeutet, Gott rettet. Das preisen wir, wenn wir hier zusammen singen, da geht es nicht darum, dass wir ein paar schöne Lieder singen und einigermaßen melodisch das hinkriegen oder vielleicht noch was gegen die Mittagsschläfrigkeit tun, sondern dann will ich am Anfang einer neuen Woche den Namen des Herrn preisen. Der Name heißt Gott rettet. Das, was ich gerade gestern Abend im Kreise meiner ehemaligen Klassenkameraden mit tiefer Dankbarkeit erlebt habe. Dass Gott sich mitten aus diesen Leuten Menschen herausrettet, wo man das noch nicht hätte denken können. Ich hatte in meiner Kindheit 3 Klassenkameraden, die bewusst mit Gott gegangen sind. Es haben sich viele konfirmieren lassen, aber 3 hatten ihr Leben Gott zur Verfügung gestellt und waren auch bereit, Nachteile dafür in Kauf zu nehmen. Was ich jetzt erlebe, dass man sich verabschiedet mit dem Segen Gottes, das ist neu. Gott rettet. Gott greift hinein in unser Umfeld. Gott greift hinein über sein Volk des Eigentums hinaus. Über Juda hinaus. Über Israel hinaus. Wie? Indem er das Geschick seines Volkes wendet. Es ist in dem in überwiegend größten Teil der Christenheit eine merkwürdige und unbiblische Lehre entstanden und geglaubt, die sagt, die Gemeinde ist das neue Israel. Und das stimmt nicht. Gott hat sein Volk nicht vergessen und hat es nicht verworfen, sondern hat die von den Heiden dazu gepflanzt. Das ist das, was uns der Römerbrief ganz deutlich sagt. Wir sind als Zweige eines wilden Baums in den edlen Ölbaum hineingepflanzt. Das, was es normalerweise nicht gibt, in der Natur haben wir genau immer das Gegenteil. Es gibt einen unedlen Stock, in den dann edle Zweige, edles Obst oder Olivenzweige hineingepflanzt werden. Und das andere gibt die Wuchsgrundlage. Und das Veredelte bringt dann die Frucht. Gott hat was Neues gemacht in Jesus Christus, dass nämlich wir, die von den Heidenvölkern hineingepflanzt sind, in den edlen Baum und teilhaftig dessen Lebens geworden sind. Das ist ein Wunder. Und das muss uns dem Volk Gottes verpflichtet halten. Ich werde alle Völker versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Es hat viele Ideen gegeben, wie das passiert und ob man das sich praktisch vorzustellen hat, dass das die ganze Welt da nach Israel kommt. Und ich denke nicht, dass das gemeint ist, sondern das Tal des Gottesgerichtes. Das ist das, wo Gott alle Menschen hindurchschleust. Es gibt im Tal, im Leben jedes Menschen, egal wie wir aufgewachsen sind oder welcher Überzeugung wir sind, aber jeder Mensch kommt in ein Tal der Entscheidung. Wir lesen im Buch Hiob, dass Gott zu jedem Menschen redet, ein, zweimal, im Traum, in einer nächtlichen Vision, um ihn vom Laufen ins Geschoss zurückzuhalten. So redet Gott nicht nur mit einzelnen Menschen, sondern auch mit ganzen Völkern. Aber jeder Einzelne muss sich entscheiden, wie er mit diesem Gott Israels, mit diesem Gott, der rettet, mit diesem Jesus Christus umgeht. Ob er sagt, ist nichts für mich, dann ist er gerichtet. Das sagt uns das Johannes-Evangelium. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Wer aber an den Sohn glaubt, wird nicht gerichtet. Der ist durch das Gericht hindurchgegangen. Jeder Mensch steht vor dieser Entscheidung, und zwar nachdem der Geist Gottes auf die Erde ausgegossen wurde, wie er zu dem Rettergott steht. Ihr Lieben, die wir hier aufgewachsen sind, die hierher gezogen sind und die hier zu Gast sind. Jeder von uns steht in dieser Entscheidung, wie stehen wir zu dem Rettergott? Anerkennen wir, dass das, was er sagt, wahr ist? Dass das, was er will, gut ist? Oder sagen wir, damit will ich nichts zu tun haben, sollen andere sich darum kümmern, ich lebe mein Leben, so wie mir das gefällt. Dann ist das Gericht schon vollzogen. Dann überlässt Gott uns unserer Widerspenstigkeit, unserem Unglauben, unserer Hartherzigkeit. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass unser Leben kaputt geht. Das ist das, was ich gestern ebenfalls beobachtet habe. Mit Staunen, dass wir nach 40 Jahren beobachten können, dass Menschen sich nicht ändern. Dass viele Stürme über ihr Haupt weggegangen sind, dass das, die auch schon einige Falten und Furchen im Leben und im Gesicht des Gegenübers zurückgelassen haben, aber im Wesen haben sie sich nicht geändert. Immer noch der lockere Charmeur, immer noch der, der schnell sich ein hinter die Binde kippt, immer noch der, der den großen Spruch macht. Das erstaunt mich. Wie man so alt werden kann und nichts ändert an der Nichtigkeit des Lebens. Es ist einem Kind zuzugestehen, dass er sich mal aufplustert und dass er mal sich mit anderen misst und dass er mal den Großkotz raushängen lässt. Aber wenn das Leben fortschreitet und wir darüber nicht wegkommen, dann ist unser Leben verloren. Das sind verlorene Jahre für nichts. Gott hat seine Mühe umsonst an uns gewendet. Gott hat uns umsonst in das Tal der Entscheidung geführt. Und das soll nicht so sein. Das, was Gott richtet, hat mit nüchternem Tun zu tun. So wie uns das im Neuen Testament gesagt wird, dass jeder Mensch gerichtet wird nach dem, was er zu Leibesleben getan hat. Nicht unsere Gedanken kommen ins Gericht, und zwar weder unser Schlecht noch unser Guten. Wir können viel Schlechtes denken. Es ist vorbei. Und wir können viel Gutes uns vorstellen, Wenn es nicht in Tat und Wahrheit sich ausdrückt, es ist vorbei. Und wir können viel Schlechtes reden, das heißt auch, jeder muss Rechenschaft ablegen über jedes Wort, was er unnütz geredet hat, aber Rechenschaft ablegen und gerichtet werden, ist noch was anderes. Wir können viel dumme Dinge sagen, wenn wir sie nicht tun, geht es dahin. Und wir können großkotzige Versprechen machen, und wenn sich es nicht im Alltag gestaltet, ist es umsonst. Ein Mensch wird gerichtet nach dem, was er tut. Ich hoffe, dass es für einige eine gute Botschaft ist, gerade für alle, die sich um ihrer Gedanken willen anklagen. Und ich hoffe, dass es für einige eine ernste Botschaft ist, die meinen, wenn sie sich nur gute Gedanken machen, ist es schon, oder gute Pläne wälzen, dann ist es auch schon getan. Es kommt auf das an, was wir tun. Das ist das, was Gott ins Gericht bringt. Und da werden exemplarisch einige Sachen benannt. Ihr verkauft mein Volk einen Jungen für eine Hure und ein Mädchen für Wein, den ihr trinkt. Das sind Situationen, die macht keiner alleine. Wann kommt sowas vor? Wann kommen solche Situationen vor? Genau.
Im Krieg.
Wenn man sich auf den Befehlsnotstand beruft, oder wenn es alle machen, wenn Dinge, die einem alleine schwerfallen, weil dort die Schwelle unseres Gewissens davor steht, aufgeweicht werden, weil es andere machen, dann geschehen Dinge, die nicht geschehen sollen, und die richtet Gott. Erstaunlich. Das ist das, wo man nämlich menschlicherseits am schnellsten und am ehesten Auge zudrückt. Wo man sagt, naja, haben alle gemacht, Gegenseite war auch nicht besser. Und wo man das versucht, gegeneinander aufzurechnen. Das rächt Gott. Und ich springe zum allerletzten Vers. Ich werde ihr Blut rächen, das ich bisher nicht gerecht habe. Und der Herr wohnt in Zion. Das ist es, was uns gesagt wird, dass alles, was im Verborgenen geschieht, in das Gericht gebracht werden wird. Man kann sich in der Masse wunderbar abtarnen. Man kann wunderbar mitmachen und sich überzeugt wissen, das macht nichts, machen ja alle so. Und Gott sieht das und macht jeden persönlich und darüber hinaus ganze Völker zusammen verantwortlich für ihr Tun. Und deswegen müssen wir als Gläubige uns solchem Verderben, solchen Verfall entgegenstellen. Das ist das, was wir hier im Landkreis erleben. Es ist das, was wir hier im Landkreis erleben. Dass Menschen verkauft werden, die sich nicht wehren können. Dass Menschen nicht auf den Weg geführt werden, dass es ihnen besser geht, sondern dass man an ihnen oder mittels ihrer so lange wie möglich verdient. Das ist das, was heute wieder geschieht. Dass man die Schwachen benutzt, um sich selber zu bereichern. Und wir müssen dagegen aufstehen. Wir müssen uns gegen diese Form von Gesetzlosigkeit wehren. Es ist leicht zu sagen, ja, im Dritten Reich, ja, wo die Juden verfolgt waren, da konnte man ja in klaren Weg gehen, da musste man natürlich der bekennenden Kirche angehören und dann musste man dem widerstehen. Und so beruhigt man sich heute, dass man sagt, man hat ja unter sich in den eigenen Reihen Leute wie Bonhoeffer, die dagegen gestanden, aufgestanden sind, also kann es um uns nicht so schlecht stehen. Aber wir sind gefragt, heute, jetzt, nicht das, was war, das, was heute geschieht. Kümmert es uns, dass Menschen verfolgt werden, unterdrückt werden, gequält werden, Was ist mit unseren Brüdern und Schwestern in Kuba, in Nordkorea, in den islamischen Ländern, in den Bundesstaaten Indiens, wo der Hinduismus das Sagen hat? Kümmert es uns? Oder sagen wir, naja, Pech. Zum Glück haben wir das Problem nicht. Wer steht auf dagegen? Viel zu wenig. Viel zu sehr. Gewöhnen wir uns daran, dass man sagt, kann man nichts machen. Erinnert ihr euch, wie ist die Sklaverei zu Ende gegangen? Dass einzelne Männer, deren Namen man heute noch kennt, dagegen aufgestanden sind und ihr Leben da reingewendet haben, bis dieser Skandal, zumindest in der westlichen Welt, überwunden war. Wer steht heute auf gegen diesen Menschenhandel, gegen die gewerbsmäßige Prostitution, gegen dieses immer neue Hineinholen von jungen Mädchen? Naja, man hat sich gewöhnt. Man kann das ganze Böse sowieso nicht aufhalten. Es erhebt keiner seine Stimme. Es setzt keiner ein Zeichen. Und Gott fordert uns heraus, dass wir um des Namens Jesu willen, des Rettergottes willen, an diese Stellen hineintreten und einen Stopp setzen. Es ist ein Versuch und es ist ein Anfang und es ist dankenswert, was unsere Familienministerin durchgesetzt hat. Sie wird viel verhöhnt und sie wird nicht ernst genommen. Mutti der Nation macht man sich lächerlich. Es ist eine Frau, die es wagt, mal wenigstens gegen einen Riesenskandal der Kinderpornografie so vorzugehen, dass es nicht unmöglich wird, aber schwieriger wird, das einfach weiter zu vermarkten und zu verkaufen. Beten wir für solche Leute. Es ist uns wichtig, dass diese Dinge, dass solche Entscheidungsträger gestärkt werden. Wäre es an der Zeit, vielleicht mal einen Ermutigungs- oder Dankbrief zu schreiben? Das müssen wir nicht als Werk machen, das können einzelne Leute machen. Warum nicht meine Mutter? Als Dankeschön, dass jemand aufsteht, dass andere sich hineinnehmen lassen. Naja, wir würden sagen, es lässt sich damit sowieso nicht verhindern und dann geht es eben woanders weiter und so. Ja, natürlich, es mag woanders weitergehen, aber jede Veränderung, jedes Unrecht wird an einer kleinen Stelle zurückgedrängt. Zuerst. Bis mehr und mehr dazukommen.
Ja, ich würde mal sagen, es fängt an ganz kleinen Stellen um uns herum an, wenn wir einfach mit offenen Augen durch die Welt laufen. Und dann habe ich beim Arbeitsamt in der Arge angestanden und habe während dieser Zeit gesehen, da liegen Flyer von der NPD drin in diesem Regal. Und mir war das suspekt und ich habe das angesprochen. Ich habe, bevor ich jetzt in mein Anliegen komme, will ich einfach mal sagen, da liegen. Und die haben das nicht gewusst, die haben das gerade von der haben wir diese Dinge rausgenommen. Und es hat mich selber ermutigt, Mensch, was zu sagen, einfach kleine Dinge, ganz kleine Sachen anzusprechen.
Ja. Genau das. Jeder ist gefragt, das, was man Zivilcourage nennt, unseren Glauben praktisch zu leben, dass das erkennbar wird. Dass wir dort, wo es Not gibt, nicht schweigend vorbeigehen, leidend vorbeigehen. Das ist ja oft so, man leidet mit. Aber wem nützt das? Dass wir aufstehen und nicht diese Ungerechtigkeit unwidersprochen, ohne praktisches Entgegenstehen einfach so hinzunehmen. Denn das ist, was uns dieses Wort heute sagt. Siehe, ich will sie erwecken von dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt und will euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Gott will, dass die, denen Unrecht geschieht, gestärkt werden. Gott will, dass denen vergolten wird, die diese Bosheit weiter und weiter treiben. Und es ist unsere Verantwortung als Volk Gottes, dem Bösen entgegenzutreten. Wir können nicht warten und sagen, na ja, vielleicht läuft sich's tot. Wollen wir mal ein gutes Beispiel geben, kann man sich ja dran orientieren. Gott will, dass wir dem aktiv entgegentreten. Dazu ist die Gemeinde in einer Welt des Verderbens, des Verfallens, dass sie dem Bösen Paroli bietet. Nicht mit Waffen, mit Fleisch und Blut oder nicht kämpfend gegen Fleisch und Blut, sondern mit den Waffen Gottes zu rechten und zu legen. Das heißt, mit dem Schild des Glaubens, mit dem Schwert des Geistes, was Gottes Wort ist. Aber dazu müssen wir uns aufraffen aus unserer Behäbigkeit, aus unserem Bepflügen und Beackern, dass wir sagen, ja, wir haben ja so viel zu tun und wir müssen gucken, dass unser Werk einigermaßen über die Runden kommt und dann sind wir mit fertig. Gott will, dass wir kämpfen, dass wir aufstehen, dass wir diesen entgegentreten. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. In Hebräerbrief Kapitel 11 werden die Glaubenshelden benannt. Und da wird ein Mann wie Gideon genannt. Da werden Männer genannt, die des Feuers Glut entkamen. Da werden Männer genannt wie Jephtha, die den Räubern entgegentreten, und zwar mit Entschiedenheit und in Tat und Wahrheit, und die nicht bloß fromme Worte gemacht haben und gepredigt haben, gesagt, ja, wartet mal, bis Gott sich wieder erbarmt, sondern sie sind aufgestanden und haben gekämpft. Das sind Glaubenshelden, die sind uns als Vorbild gegeben, ausdrücklich im Neuen Testament. Ruft dies unter den Völkern aus, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden. Herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Ihr Lieben, wenn wir heute aus diesem Gottesdienst nach Hause fahren und raustreten aus dieser inneren Verdammnis, raustreten aus diesem, wir können sowieso nichts machen, raustreten in unsere Würde als Gottesmänner, als Kämpfer, als solche, denen mit dem Namen Jesu die ganze Macht des Feindes unterworfen ist, im Namen Jesu, haben wir Autorität über die ganze Macht des Feindes. Nur ausüben müssen wir sie erleben. Verantwortlich mit diesem Namen umzugehen und verantwortlich hinauszugehen, oder vielleicht muss ich sagen, verantwortlich hineinzugehen, erstmal in unsere Familien, dort anzufangen und dem Bösen zu widerstehen, statt immer neu geschlagen zu werden. Das ist unser Dienst. Auf, sei ein Held. Auf, verschaffe der Sache Gottes Geltung. Auf, lass dich nicht wieder niederdrücken und wieder belügen in der Weise, dass der Teufel dir sagt, du hast sowieso versagt und weil du damals, deswegen heute. Das sind die Methoden, mit denen wir gelähmt werden. Jahr um Jahr und man kann fast sagen Generation um Generation. Wodurch ist denn diese große Erschütterung in Deutschland gekommen, vor inzwischen fast 500 Jahren? Dass ein Mann aufgestanden ist und die Kämpfe Gottes gekämpft hat und Gott hat andere dazugegeben und andere dazugegeben. Und es hat vieles verändert. Und nicht alles war gut. Und wenn wir in die Bibel gucken und sehen diese Glaubenshelden, da ist das überall gemischt. Es war nicht alles gut. Und auch die Jünger haben das erst missverstanden. Ja, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Oder lassen wir Feuer vom Himmel regnen? Und er korrigiert sie. Er sagt nicht, mit euch ist eh nichts anzufangen. Ihr habt mich missverstanden, ich suche mal andere. Er korrigiert sie. Ihr Lieben, lasst uns lernen. Wir werden Fehler machen, wenn selbst die Apostel Fehler gemacht haben. Lasst uns lernen und gehen. Das ist unsere Verantwortung. Das nimmt uns Gott nicht ab. Wir sind gefragt. Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes wie Lichter zu leuchten, nicht wie als Lichter zu leuchten. Das ist unsere Berufung. Gott hat uns berufen mit heiligem Ruf. Ich habe unterwegs den Mann Gottes gehört. Und es ist mir neu wichtig geworden. Wen er gerettet hat, hat er auch berufen im Leben. Gott ist ein Rettergott. Wozu? Um Menschen zu retten, die er beruft, diesem Bösen entgegenzustehen. Das ist der Sinn. Nicht damit wir es uns gemütlich machen, auf die Entrückung warten, auf Wolken schweben, uns einschließen, wie die Jünger aus Furcht, sondern dass wir rausgehen, unser Leben wagen. Das ist unsere Berufung. Als Gemeinde, als Volk Gottes, das betet, bis die Städte bewegt hat. Als solche, die wissen, dass sie den heiligen Gott auf ihrer Seite haben. Legt die Sichel an. Die Erde ist reif, kommt, stampft, denn die Kelter ist voll, die Kelterkufen fließen über, denn groß ist ihre Bosheit. Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen. Ihr Lieben, wisst ihr, dass Gott brüllt? Wir sind es so gewöhnt, gehört zu haben, ja, die Stimme des Heiligen Geistes ist das stille, leise Säuseln. Ja, das ist die Stimme Gottes. Dem Propheten begegnet er so. Aber er zieht vorher im Sturmwind vorüber und die Erde wird erschüttert. Gott brüllt. Seine Gerichte gehen heute auch über die Völker. Man weiß das ja und man bejammert das und sagt, ja, es ist Endzeit. Und dann ist man fertig, wartet auf die nächste Gebetsversammlung, geht danach nach Hause, kuschelt sich ins Bett und wartet. Und so geht es unser Leben lang. Der Herr brüllt. Es ist eine Zeit, wo Völker erschüttert werden. Wir kennen das so um uns herum, wir hören das, wir wissen das. Man sagt, die Zunahme der psychischen Erkrankungen gegenüber vor einem Jahrhundert beträgt 80%. Also nicht 80%, also viermal mehr als damals. Ja, Erschütterung. Das Rufen Gottes, das Brüllen Gottes. Menschen wissen sich nicht zu helfen. Und keiner ist es, der sie darauf hinweist, dass Gott sie schüttelt. Dass Gott sie in die Entscheidung führt. Dass Gott immer noch will, dass Menschen umkehren. Er will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle Menschen Buße tun und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will Gott. Ja, haben wir uns daran gewöhnt, dass in den Häusern ja natürlich Leute sind, die wollen eigentlich nicht. Gott will, aber sie wollen nicht. Na gut, lassen wir so. Gott führt Erschütterungen herbei. Bei uns, in unserem Leben, in unseren Überzeugungen, in unseren Familien, in unserem Dienst, in unserem Volk und auf der ganzen Erde. Er will, dass Menschen sich entscheiden, aber richtig entscheiden, dass sie nicht verloren gehen. Das fordert die ganze Konsequenz. Das fordert Helden. Wisst ihr, dass Gott will, dass wir Helden sind? Was ist ein Held? Ein Mensch, der außergewöhnliche Dinge tut. Wir haben vor kurzem als Familie von den Helden Davids gelesen. Über 30 Stück waren das. Es war damals schon außergewöhnlicherweise eine Menge aus fremden Völkern. Die werden alle benannt. Schon damals weist damit der Geist Gottes darauf hin, dass es aus allen Völkern Menschen gibt, die ihm angenehm sind, die Gott angenehm sind. Nicht nur vom Volk der Juden, nicht nur aus dem auserwählten Volk, sondern wer sich ihm ganz zur Verfügung stellt. Und sie tun außergewöhnliche Dinge. Einer, der 800 aufhält. Zwei andere, die 300 jeder zurückschlagen. 1 zu 800, ihr Lieben. Das ist Heldentum. Wir können uns oft nicht mit einem messen. Manchmal knicken wir vor unseren eigenen Kindern ein. Ist das Heldentum? Gott will, dass wir in seiner Kraft stehen und seinem Willen Genüge tun. Und seinem Willen Genüge tun heißt an der Stelle dem Bösen widerstehen. Ganz praktisch. Das ist unser Dienst in der Nachfolge. Es ist nicht, dass der Glaube damit am edelsten wird, wenn jemand nur recht soft ist, immer nur lächelt. Es gehört dazu, dass Jesus aus dem Bethaus die Händler mit der Geißel rauspeitscht. Es gehört dazu. Derselbe, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt, was habt ihr das Haus meines Vaters zur Räuberhöhle gemacht? Es ist derselbe Gott. Und beide Dinge gehören zusammen. Und es ist eine Irrlehre, wenn immer nur 1. Korinther 13 genannt wird und nicht tut den Bösen von euch selbst hinaus. Oder das Gericht fängt an im Haus Gottes. Es gehört zusammen. Und es ist den Verführern das Dunkel der Finsternis aufbewahrt in Ewigkeit. Und dein Geld fahre mit dir in die Hölle. Es ist dasselbe Evangelium. Dasselbe Wort. Dasselbe Neue Testament. Beides gehört zusammen. Und es gehört dazu, dass wir in Autorität sind. Nicht autoritär sind. Das ist was anderes, uns mit anderen messen und gegen sie kämpfen und unsere spätpubertären Gelüste ausarbeiten. In Autorität heißt, dem Willen Gottes entsprechend, das Böse zurückzubringen. Und das geht nicht ohne Kampf. Nirgends zieht es einfach nur den Kopf zwischen die Schulter und sagt, naja, ich habe mir das anders überlegt, ich meine es nicht so. Das muss ausgetrieben werden. Das muss zurückgeworfen werden. Das muss gestoppt werden in der Autorität Jesu Christi. Das ist unser Dienst. Und ich sage das nochmal. Das fängt bei uns an, in unseren Häusern, in unseren Familien, in unserem engen Umfeld. Und das darf dort nicht aufhören. Das geht in die ganze Gemeinde. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg, und Jerusalem wird heilig sein und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge triefen von Most und die Hügel überfließen von Milch und die Bäche Judas werden strömen voll von Wasser und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Schitten bewässern. Das sind Dinge, die sich auf Erden abspielen. Das ist nicht das himmlische Jerusalem erleben. Das ist etwas, was Gott hineinredet in unsere Zeit. Gott will, dass dort, wo seine Ehre wohnt, nicht jeder drüber wegzieht. Es hat mich bewegt, der Tempel, den Salomo gebaut hat, war ganz von Gold. Und das Letzte, was erwähnt wird, wer weiß es? Nee. Bei dem Tempel. Was ist das Letzte, was Erwähnung findet? Erst der ganze Bau und die davorstehenden Säulen und der Vorhang, der das Heilige und das Allerheiligste trennt und die Cherubim, die da drinnen sind und die ganzen goldenen Einrichtungen. Und eines wird zum Schluss erwähnt. Die Türen. Die Türen, die dieses Heiligtum verschließen. Es heißt in einem der Propheten, oh, dass doch jemand die Türen des Hauses Gottes verschlösse. Heute reißt man alles nur auf. Boah, immer kommt. Kannst ruhig Moslem bleiben. Bestimmt derselbe Gott. Und Hindu macht auch nichts. Immer. Gott will, dass die Türen des Heiligtums verschlossen werden. Dass nur Heiliges da hineinkommt. Das, was ihm die Ehre gibt. und das, was seine Ehre anerkennt. Das andere ist draußen ihr Leben. Ich kann da hinein. Es ist für jeden der Vorhang zerrissen worden. Aber wenn ich mich vor diesem Gott beuge, nicht vor irgendeinem Gott. Jeder Mensch ist gerufen, ein Gesegneter des Herrn zu werden. Aber des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Nicht irgendeines, den man sich selber gesucht hat oder den irgendeiner verkündigt hat. Dieser Jesus, der tot war und lebt, ist der Herr des Universums. Oh, wir singen das. Sind wir überzeugt davon? Wem sagen wir unsere Überzeugung? Es ist sehr unbequem, heute das zu sagen. Die ganze Welt fordert Toleranz. Aber so weit geht die Toleranz nicht, dass man die Einzigartigkeit Jesu verkündigen dürfte. Wer dem Anspruch des Wortes Gottes versucht, Geltung zu verschaffen, dessen Recht auf freie Meinungsäußerung ist in manchen Ländern schon vorbei. Nicht nur in islamischen Ländern. In Schweden. Möglicherweise in der ganzen EU. In Kürze. Unter dem Antidiskriminierungsgesetz fällt eine ganze Menge dessen, was die Bibel böse nennt, wenn ich das auch nur weiter sage, muss ich leiden. Dann lasst uns leiden. Um der Wahrheit Gottes willen. Um des Wortes Gottes willen. Dann werden wir seine Kraft erleben. Dass ein Strom hervorbricht, eine Quelle aus dem Haus des Herrn, das ist Leben. Das ist das, was uns auch tatsächlich in der Offenbarung beschrieben wird. Ein Strom, der vom Altar ausgeht, vom Tempel Gottes. In dessen Wasser Heilung ist. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er will, dass wir in dieser Kraft auf Menschen zugehen, weitergeben von dem Leben Gottes. Und gleichzeitig sagt er, Ägypten wird zur Öde und Edom zu einer öden Wüste werden, wegen der Gewalttat an den Söhnen Juda, weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Aber Juda soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Generation zu Generation. Solange diese Erde besteht, hört die Zuwendung Gottes nicht auf. Aber er hat ein Ziel. Solange diese Erde besteht, bis der neue Himmel und die neue Erde kommt, will er das seiner Gerechtigkeit Genüge getan wird. Es kommt eine Zeit, neuer Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Heute ist für die Gerechtigkeit zu leiden. Ist dafür einzutreten. Ist dieser Anspruch Gottes bekannt zu machen. Ist Böses böse zu nennen. Ist Blutvergießen Blutvergießen zu nennen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Blut seines Volkes und dem Blut der anderen. Den Unterschied, dass er sein Volk hütet. Den Unterschied, dass er auch uns hütet. Der erste Gläubige, dessen Blut vergossen wurde, war Stephanus. Das ist nicht vergessen in den Augen Gottes. Das Blut dieses Gerechten schreit. Bis wann, Herr, rächst und richtest du nicht die auf der Erde wohnen? Oder rächst du unser Blut nicht an denen, die auf der Erde wohnen? Das Blut der Märtyrer schreit nach Gottes Gericht. Und das will ich nochmal klar benennen. Es schreit nach Gottes Gericht. Das Blut der islamischen Märtyrer schreit nach menschlicher Rache. Wenn dort einer aufgehalten wird, dann schreien sie alle Rache, Rache. Ja, einer wird, bevor er sich sprengt, in die Luft sprengt, umgelegt. Und dann treten gleich andere an die Stelle und sagen, den müssen wir rächen. Und so setzt sich Böses fort. Das Blut der Gläubigen wird nicht von anderen Menschen gerecht. Das rächt Gott. Aber er rächt es. Das muss uns aus dieser Vergeltungssucht heraushalten und herausnehmen, auch schon von vornherein, vom Denken her, dass wir uns immer neu an diesen Gedanken des Rächens heranwagen. Es muss uns mutig machen, unser Leben einzusetzen, im Wissen, dass Gott lebt und das Blut seiner Heiligen rächt. Hingabe ist gefragt, nicht Grausamkeit. Bereitschaft zu dienen, Bereitschaft zu leiden, nicht Gewalttat und Terror. Das ist unser Dienst. Und dazu sagt uns dieser Prophet etwas für unsere heutige Zeit. Dafür bin ich Gott sehr dankbar. Amen.